Unterm Teppich. Was in Salzburg niemand wissen soll. Der Investigativ-Podcast von Simon Heilig-Hofbauer, moderiert von Magdalena Mahler.
Ja, hallo und willkommen zur zweiten Ausgabe von Unterm Teppich, was in Salzburg niemand wissen soll. Dem Investigativ-Podcast von Simon Heilig-Hofbauer
und Magdalena Mahler.
In der ersten Folge haben wir uns ja mit der Frage beschäftigt, wie sie Roman Abramowitsch eine Villa am Fuschelsee aneignen konnte. Und in der Folge geht es wieder um Vermögen von russischen Oligarchen in Salzburg.
So ist es, nämlich mit dem Titel Putins Badeschloss in Salzburg. Aber vielleicht stellen wir uns zu Beginn nochmals kurz vor. Mein Name ist Simon Heilig-Hofbauer, ich bin Landtagsabgeordneter in Salzburg und beschäftige mich in dieser Funktion mit diversen Immobiliendeals, mit krummen Dingen, mit Intransparenz, mit Korruption, mit Dingen, die eigentlich nicht möglich sind, aber dann doch viel zu oft passieren. In diesem Podcast erfahrt ihr die Stories hinter den Schlagzeilen und das, was in Salzburg niemand wissen soll.
Ja, mein Name ist Magdalena Mahler, ich bin Unternehmerin und Kommunalpolitikerin und in diesem Podcast bin ich irgendwie dafür verantwortlich, dass der Simon nicht so viel mit Paragraphen um sie wirft und mit Juristendeutsch.
Okay, wir probieren's.
In der heutigen Folge im Mittelpunkt stehen der ehemalige russische Vizepremierminister Igor Shuvalov, eine Tänzerin am Moskauer Bolschoi-Theater, der russische Präsident Wladimir Putin, höchstpersönlich, der in Salzburg baden ging, und ein Salzburger Steuerberater. Und heute geht es um den Schauplatz des Waldschlössl am Attersee in der Gemeinde St. Gilgen.
Halt! Jetzt werden manche sagen, St. Gilgen liegt ja, wie wir alle wissen, am Wolfgangsee. Warum reden die jetzt plötzlich vom Attersee? Was reden die da eigentlich für einen Unsinn? Die Antwort ist einfach und ich habe auch dazugelernt. Salzburg hat einen kleinen Abschnitt vom Attersee. Die Gemeinde St. Gilgen ist relativ groß und erstreckt sich bis rüber zum Attersee. Und da gibt es den Ortsteil Unterburgau und Burgau. Und es ist genau dort, wo eben das Waldschlössl liegt, wo der Schauplatz unserer zweiten Podcast-Folge ist. Die Landesgrenze zwischen Salzburg und Oberösterreich verläuft nämlich hier nicht am Land, sondern dann im See, im Attersee. Und dieser Teil, um den es geht, befindet sich eben noch in Salzburg.
In der letzten Folge hast du uns ja die Geschichte erzählt rund um die Abramowitsch-Villa am Fuschelsee. Und jetzt geht es wieder um was Ähnliches. Wie hängen denn die beiden Fälle zusammen, außer dass beide Anwesen in Salzburg liegen und von russischen Oligarchen erworben worden sind?
Tja, also tatsächlich bin ich durch die Recherchen zum Fischerhaus vom Roman Abramowitsch auf das Waldschlössl gestoßen. Über das haben schon verschiedene Medien berichtet nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Zusammenhang mit der Verhängung von Sanktionen. Das war schon im März 2022. Im Mai 2022 gab es dann dort auch eine kurzzeitige Besetzung. Da haben Aktivisten und Aktivistinnen dieses Waldschlössl besetzt. Das habe ich zwar in den Medien irgendwie am Rande mitverfolgt, aber mich da jetzt nicht näher damit beschäftigt. Das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich bin im Landtag dann auch erst seit 2023 für die Themenbereiche Raumordnung und Grundverkehr zuständig gewesen und bin dann eben über diesen anderen Fall dann auch rasch darauf gekommen. Und es gibt ja einige Parallelen. Also es geht um wunderschöne Seegrundstücke in Salzburg. Es geht um russische Oligarchen. Es geht in beiden Fällen um deren Töchter, also die offenbar vorgeschoben wurden, um das zu erwerben oder quasi den Besitz zu verschleiern, wer tatsächlich dahinter steht. So bin ich darauf gestoßen.
Okay. Diese ganzen Geschichten sind immer ein bisschen komplex. Vielleicht fangen wir mal an. Vielleicht kannst du ein bisschen die handelnden Personen vorstellen.
Ja, ganz zentral ist in diesem Fall natürlich Igor Iwanowitsch Shuvalov. Shuvalov ist 58 Jahre alt, ist Jurist und war in den 1990er Jahren Direktor der Moskauer Anwaltskanzlei ALM. In dieser Zeit lernte er unter anderem Roman Abramowitsch kennen, der Klient von ALM war. Also auch hier schließt sich ein Kreis. Diese Oligarchen kennen sich schon seit vielen Jahren persönlich und ganz gut. Also vielleicht haben sie auch aus diesem Grund in der Nähe Anwesen in Österreich gesucht. Also das scheint ja überhaupt so ein Oligarchending zu sein, dass man ja in Europa sich schöne Flecken raussucht. Österreich ist da bei den Oligarchen ganz begehrt, was Seegrundstücke angeht, oder auch Chalets. Also in Tirol gibt es dann Kitzbühel und Umgebung, natürlich viele Wintersportorte, die die Oligarchen ausgesucht haben. Aber wir bewegen uns hier in Salzburg. Zu Schuwalow nochmals zurück. Mit Hilfe seiner Unternehmerfreunde wurde Schuwalow 1997 bereits als Dollarmillionär Abteilungsleiter des Staatsregisters des föderalen Eigentums. Dies war eine Behörde, die Privatisierung staatlichen Eigentums vorantrieb. Im Mai 1998 stieg er zum Vorsitzenden des russländischen Fonds des föderalen Eigentums auf. Von 2003 bis 2008 war Schuwalow dann stellvertretender Leiter von Putins Präsidialverwaltung und von 2008 bis 2018 war er sogar stellvertretender Ministerpräsident der Russischen Föderation. Er bekleidete also 10 Jahre lang das dritthöchste politische Amt des russischen Staates. Im Mai 2018 wurde er schließlich von Putin zum Vorsitzenden der jedenfalls der russischen Bank für Außenwirtschaft ernannt. Und laut Angaben des International Consortium of Investigative Journalism, ICIJ, verfügte Schuwalow mittlerweile über ein Vermögen von 100 Millionen Dollar. Seit 2022 steht Schuwalow auf der Sanktionsliste der Europäischen Union und das wird nachher noch ein wichtiges Thema sein, nämlich auch quasi Umgehungskonstruktionen, um Sanktionen zu umgehen. Also man kann sagen, Schuwalow hat offenbar von den diversen Privatisierungsaktivitäten in Russland scheinbar auch persönlich nicht so schlecht profitiert, wenn man sich sein heutiges Vermögen ansieht. Eine zweite zentrale Figur in dieser Geschichte ist seine Tochter, die Maria Schuwalowa. Die ist heute 26 Jahre alt. Sie ist Balletttänzerin am Moskauer Bolschoi-Theater und wie das Nachrichtenmagazin Profil im Zusammenhang mit den Pandora Papers berichtete, wurde sie noch als Studentin Eigentümerin einer Privatjet-Firma. Also die haben so eine Gulfstream-Maschine vermietet offenbar. Fragt man sich natürlich auch, wie man sich als Ballettstudentin so etwas leisten kann. Und sie ist Inhaberin der Gründerrechte einer liechtensteinischen Stiftung geworden, die wiederum das Waldschlössl erworben hat. Also diese Stiftung hat eine Firma in Österreich erworben, die wiederum Eigentümerin dieser Liegenschaft am Attersee war. Maria Schuwalowa steht auf der Sanktionsliste der USA und des Vereinigten Königreichs, aber nicht auf der Sanktionsliste der Europäischen Union. Und last but not least, ein Salzburger, Dr. Johannes Edelsbacher. Er ist Steuerberater und kein Unbekannter in der besseren Gesellschaft Salzburgs. Edelsbacher ist etwa Vorstandsmitglied im Förderverein der Salzburger Osterfestspiele. Und als solcher mitunter auch medial aktiv. 2018 beklagte er in einem SN-Artikel den Dreck, der in der Salzburger Altstadt den Gästen um die Ohren fliegen würde und den desaströsen Anblick der Salzburger Altstadt. Die Situation sei unsäglich, meinte er damals.
Das klingt wahnsinnig sympathisch.
Ja, ein wahrer Saubermann.
Also immer, wenn man sich das anschaut mit russische Oligarchen und das Ganze, es ist eine kleine Proligarchie-Bubble, habe ich immer das Gefühl. Vielleicht magst du jetzt nochmal anfangen, zurück zu meiner Ursprungsfrage, wie hängt denn das jetzt alles mit unserem letzten Fall zusammen? Und ich weiß noch immer nichts vom badenden Putin.
Ja, der badende Putin. Also ich will ja nicht so viel versprechen. Es gibt tatsächlich verschiedene Theorien oder Indizien über die wahren Eigentümer dieser Liegenschaft am Attersee. Es gibt einen Bericht der Salzburger Nachrichten aus dem Jahr 2012. wo über mehrere Besuche Putins berichtet wird in Salzburg. Vielleicht kann ich daraus etwas vorlesen. Da steht drinnen, also der damalige Bürgermeister der Gemeinde Steinbach am Attersee, also das ist in Oberösterreich, hat damals schon recherchiert, wem könnte denn dieses Anwesen gehören. Und er sagt, ich bin bis zu einer Stiftung in Vaduz in Liechtenstein gekommen. Keine Ahnung, wer dahinter steckt. Also heute wissen wir tatsächlich mehr. SN-Recherchen führten weiter. Niemand geringerer als Igor Schuwalow soll im Hintergrund die Fäden ziehen. Schuwalow hatte den Auftrag, geeignete Residenzen für den Kreml im Ausland zu beschaffen, sagte ein Jurist, der ungenannt bleiben will. Diskretion und Geheimhaltung seien das oberste Gebot. Das gilt offenbar auch für die Staatsschützer in Oberösterreich. Zitat, wenn die Russen kommen und nicht wollen, dass dies bekannt wird, erfahren auch wir nichts, sagt Michael Tischlinger vom Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung auf SN-Anfrage. Und es haben dann Anrainerinnen davon berichtet, dass Putin selbst mehrfach auf Kurzurlaub am Attersee gewesen sein soll. Eine Gastwirtin in Weißbach sagt, vorigen Sommer war er für ein paar Tage da, vor 2 Jahren auch, möglich, dass er auch heuer wieder kommt. Und ein Gastwirt, also genau, sagt dann auch noch, man weiß auch, wo Putin und sein Pross wohnt, im sogenannten Waldschlössl im Burgau, einem Ortsteil am Attersee, der noch zur Gemeinde St. Gilgen gehört. Also wir haben hier einen Konnex über Schuwalow, der im Kreml und dann auch in dieser Institution für die Verwaltung der Immobilien zuständig war, der diese Liegenschaft über eine Stiftungskonstruktion offenbar erworben hat. Also da gibt es natürlich den begründeten Verdacht, dass er diese Liegenschaft möglicherweise für den Kreml erworben hat, also als Feriendomizil für den russischen Präsidenten, der eben, wie der Eingeweihte berichten, dort auch mehrfach zu Gast war und offenbar gerne in den Salzburger Seen gebadet hat.
Ja, aber für wie wahrscheinlich hältst du das, dass Putin dort gewohnt hat, dass er Teil vom Kreml ist, dass das eher Mythos ist, Realität, oder reden die Leute nur gern?
Nein, also ich glaube, das ist tatsächlich sehr plausibel. Also ich denke, das war so, dass Putin hier war. Der war wohl öfters hier zu Gast. Das, glaube ich, ist ausreichend belegt. Die Frage ist, ob es tatsächlich für den Kreml erworben worden ist. Es gibt auch andere Indizien, nämlich diese Schuwalow-Connection. Abgelaufen ist das Ganze im Jahr 2005. Also 2005 hat diese Geschichte begonnen. Es gibt eine Firma, die ist Eigentümerin dieser Liegenschaft. Die hat zuerst andere Eigentümer gehabt und dann tauchen plötzlich zwei liechtensteinische Stiftungen auf, die offenbar die Anteile dieser GmbH übernommen haben und durch diesen Vermögensübergang plötzlich auch Eigentümerinnen des Waldschlössls am Attersee geworden sind. Und da ist ein wesentlicher Unterschied zum Fall der Abramowitsch-Villa, weil über diese Konstruktion tatsächlich ein legaler Erwerb dieser Liegenschaft möglich geworden ist. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie geht das? Es ist tatsächlich so, und wir haben auch in diesem Fall mehrere Landtagsanfragen eingebracht und haben dem nachgeforscht. Und es ist so, dass wenn ein Unternehmen im europäischen Wirtschaftsraum eine Hauptniederlassung hat, das kann auch eine Stiftung sein, dann ist sie, was den Kapitalverkehr angeht, österreichischen Firmen gleichgestellt. Das heißt, hier kommen wieder keine Bestimmungen zum sogenannten Ausländergrundverkehr zur Anwendung, sondern durch die Kapitalverkehrsfreiheit können diese Firmen Unternehmensanteile ganz legal erwerben. Das heißt, Schuwalow dürfte hier eine Konstruktion gewählt haben, die im Gegensatz zu Abramowitsch zwar ebenfalls versucht, die Herkunft des Geldes zu verschleiern, aber in der Konsequenz dürfte sie, was den Grundverkehr angeht, legal gewesen sein.
Vielleicht haben sie ja voneinander gelernt.
Hätten sich vielleicht vorher unterhalten sollen.
Aber ich fasse jetzt nur mal kurz zusammen. Das heißt, wir haben einen Oligarchen, der gründet eine Stiftung in Liechtenstein. Diese Stiftung kauft eine Firma in Österreich und die wiederum kauft die Villa. Und das ist alles ganz legal und am Gesetz vorbei. Und ohne direkt, also der Oligarch scheint nicht als Käufer auf.
Ja, genau. Also es ist tatsächlich sehr komplex und auch diese Geschichte ist eigentlich über Umwege aufgekommen, weil ja lange Zeit nicht bekannt war, wer hinter diesen liechtensteinischen Stiftungen steckt. Es gab allerdings dann eine kurze Phase, wo in einem Register, also dem sogenannten WIREG, dem Register der wirtschaftlich Berechtigten, die wirtschaftlichen Eigentümer, also die tatsächlich die natürlichen Personen hinter den juristischen Personen, also hinter den Firmen und Stiftungen bekannt gegeben wurden. Und damals, das war im Jahr 2022, ist über diesen Weg bekannt geworden, dass als Eigentümerin dieser Stiftungsrechte die Maria Schuwalowa, die Tochter von Schuwalow, steckt. Das heißt, dass sie die wirtschaftliche Berechtigte war. Und mittlerweile ist das auch schon etwas weiter recherchiert worden. Also das Profil hat hier sehr umfangreich berichtet. Sie haben das auch mittlerweile nachgezeichnet. Diese Stiftungsanteile wurden auch mehrfach verschoben. Zuerst hatte es die Frau von Schuwalow, dann sein Sohn und am Schluss die Tochter. Also man hat das mehrfach verschoben und versucht, über diese Stiftungskonstruktion zu verschleiern. Aber in Konsequenz, sagt auch das Land, war diese Konstruktion legal und keine Umgehung zumindest der Grundverkehrsbestimmungen. Ob das auch ein Versuch war, etwaige Sanktionsbestimmungen zu umgehen, das bleibt noch offen und da gibt es auch aktuell noch einige Fragen, die zu klären sind.
Weil wir ja durch den Ukraine-Krieg Sanktionen haben gegen russische
BürgerInnen. Genau. Schuwalow, also Igor Schuwalow, steht auf der Sanktionsliste der Europäischen Union seit 2022. Wie gesagt, andere Länder wie die USA oder das Vereinigte Königreich sind strenger. Die haben auch die Familienmitglieder auf die Sanktionslisten gesetzt. Das ist in Europa noch nicht der Fall. Deswegen wurde auch dieses Anwesen noch nicht eingefroren, sondern wird nach wie vor genutzt. Und wie gesagt, wir haben uns da mittels Landtagsanfragen damit beschäftigt und wir wissen mittlerweile, dass dort 5 russische StaatsbürgerInnen mit Hauptwohnsitz gemeldet sind. Und wie das Profil recherchiert hat, ist eine davon auch die Maria Schuwalowa. Wie gesagt, sie ist Tänzerin am Bolschoi-Theater. Sie hat auch einen interessanten Instagram-Account, also kann man sich anschauen. Mary Mars ist dort ihr Handle. Wenn man sich ihre Beiträge ansieht, also sie ist sicher eine begabte, junge, gut aussehende Tänzerin, die sehr viel über ihr Leben am Bolschoi-Theater dort verbreitet. Österreich kommt dort nicht vor. Also, dass sie wirklich ihren Lebensmittelpunkt in St. Gilgen hat, ist eher unglaubwürdig. Also, es ist nicht davon auszugehen, dass sie, ich glaube, im letzten Jahr 8 verschiedene Ballettstücke am Bolschoi-Theater aufgeführt hat, dass sie tatsächlich hier einen Lebensmittelpunkt hat. Also das wird nicht zutreffend sein.
Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Haben wir das nicht bei der letzten Folge auch schon gehabt?
Ja, so ist es. Allerdings gibt es hier doch einen wesentlichen Unterschied. Auch da dürfte Schuwalow schlauer gewesen sein als der Abramowitsch, weil er sich eine Liegenschaft gekauft hat, die tatsächlich bereits 1909 errichtet worden ist. Ich meine, das Fischerhaus ist, glaube ich, 1600 irgendwas erbaut worden, gibt es noch länger. Aber dieses Waldschlössl ist von einem damals ungarischen, also aus Budapest stammenden Industriellen errichtet worden als Sommerresidenz und ist daher nach dem Raumordnungsgesetz als immer schon Zweitwohnsitz deklariert. Und deswegen ist dort eine Zweitwohnsitznutzung zulässig. Das ist beim Fischerhaus nicht der Fall. Deswegen gibt es das Problem, das die Anna Abramowitsch hat, dass sie das als Hauptwohnsitz nutzen müsste. Die Schuwalows müssen das nicht. Wie gesagt, es gibt dort mehrere Hauptwohnsitzmeldungen. Das ist theoretisch wahrscheinlich ein Verstoß gegen das österreichische Meldegesetz. Aber jetzt rein, was Raumordnung und Grundverkehr angeht, nicht problematisch. Also sie könnten das auch ganz legal als Zweitwohnsitz nutzen.
Ja, Simon, du hast mir mal erzählt, du bist dann mit einem Boot direkt zu der Villa gefahren. Die ist nämlich super gelegen. Erzähl mal.
Ja, ich war tatsächlich zweimal schon dort. Also einmal sind wir mit dem Auto hingefahren. Also es ist tatsächlich abgelegen. Es gibt eine eigene Zufahrtsstraße. Man kommt auf dem Landweg, aber nicht wirklich nahe an dieses Gebäude heran. Das ist sehr weiträumig abgesperrt. Also da gibt es hohe Mauern, einen großen Zaun, ein großes Einfahrtstor. Also da kommt man nicht wirklich hin. Deswegen haben wir letzten Sommer dann ein Elektroboot ausgeliehen und sind dann von Attersee über den Attersee stundenlang über den See geschippert, um quasi seeseitig das näher zu betrachten. Wir waren auch durchaus vorsichtig, weil die Salzburger Nachrichten haben auch mehrfach über diese Geschichte berichtet und haben da mal einen Fotografen mit einer Drohne hingeschickt. Und offenbar ist dort eine Drohnenabwehr eingebaut in diesen Waldschlössel, weil die Drohne hat dann plötzlich ihren Geist aufgegeben und ist in den See gestürzt und untergegangen. Also ich war etwas vorgewarnt, darum haben wir in dem Fall ja ein bisschen aufgepasst und wir sind da mit dem
nicht, dass
Boot.
Eine Bootabwehr
Nein, wir sind nicht untergegangen, also wir haben tatsächlich das seeseitig beobachtet. Es waren auch mehrere Personen vor Ort, die wir gesehen haben, aber das waren offenbar Arbeiter, weil das ist auch ganz interessant. Es wurden in den letzten Jahren dort doch einige Umbaumaßnahmen durchgeführt. Das ist, wie gesagt, ein altes herrschaftliches Haus und ja, russische Oligarchen legen doch Wert auf einen gewissen Luxus. Die Gemeinde hat dann dort einen Pool bewilligt. Der ist im Jahr 22, 23 dann errichtet worden. 240 Quadratmeter Fläche im ebenfalls Grünland. Also auch das halte ich nicht unbedingt für bewilligungsfähig, aber man hat das durchgewunken. Auch das Landesaufsichtsbehörde hatte keine Einwände. Und ja, da hat man ungefähr einen 200 Quadratmeter großen Pool mit Pool-Nebengebäude noch errichtet. Und man hat das damit begründet, dass das vom See nicht einsichtig sei. Deswegen ist das quasi kein Problem. Und es ist tatsächlich so, wenn man sieht vom See nur eine Steinmauer, die dort errichtet worden ist. Und dahinter befindet sich dann dieser Pool. Aber man kann das auf diversen Satellitenbildern natürlich besser sehen. Also wir haben hier einen interessanten Bootsausflug gemacht. Und es ist wirklich eine wunderschöne Liegenschaft, die man sich dort ansehen kann.
Wer will nicht einen Pool am See?
Ja, diese Liegenschaft würden sich wahrscheinlich viele wünschen. Es ist aber ganz interessant, weil die Geschichte ist natürlich weitergegangen. Es haben, wie gesagt, auch darüber viele Medien berichtet und es gab schon Bestrebungen, auch die Sanktionen auszudehnen auf die anderen Familienmitglieder. Auch Alexei Nawalny hat schon 2022 über seine Stiftung und quasi über dieses Recherchekonsortium, das er betrieben hat, nachdem er in Haft dann verstorben ist, die Aufforderung an die Europäische Union herangetragen, dass auch hier die Familienmitglieder sanktioniert werden, damit hier nicht einer der führenden russischen Oligarchen quasi das Vermögen an seine Familienmitglieder verschieben kann und so den Sanktionen entkommt. Dem ist man leider bis heute nicht nachgekommen. Aber man hat offenbar seitens der Familie Schuwalow trotzdem entsprechende Vorkehrungen getroffen. Und da kommen wir zu der dritten eingangs vorgestellten Person, dieser Salzburger Steuerberater. Der ist schon eigentlich von Anfang an, seit 2006, in diesem Firmen- und Stiftungskonstrukt als Geschäftsführer einer GmbH tätig. Er hat auch einige Verträge aufgesetzt, also war in verschiedensten Funktionen dort tätig. Und wie eben das Nachrichtenmagazin Profil jetzt aufgedeckt hat, gab es Ende 2023 beziehungsweise im Jahr 2024 dann einen weiteren Vermögensübergang. Die Maria Schuwalowa hat mittlerweile ihre Gründungsanteile an dieser Stiftung an den Dr. Elsbacher bzw. an ihm zugehörige Firmen weitergegeben. Das heißt, mittlerweile sind formal die Schuwalows nicht mehr wirtschaftliche Eigentümer dieser Liegenschaft, sondern das gehört alles dem Salzburger Steuerberater.
Also der Steuerberater war die Kontaktperson, der ist jetzt wirtschaftlicher Eigentümer, der ist Geschäftsführer, auf dem Papier zumindest.
Naja, das ist die große Frage. Also erstens hat er diese Vermögensanteile erworben, wurden die ihm geschenkt, wie hat die Übertragung stattgefunden? Das Profil hätte versucht, hier Unterlagen über das Handelsgericht zu erwirken, ist leider mit allen Auskunftsbegehren gescheitert. Also auch hier mauern die Behörden tatsächlich ziemlich. Und es ist höchst fragwürdig, wie es hier zu diesem Übergang gekommen ist. Und vor allem auch deshalb, weil nach wie vor, also trotz des Vermögensübergangs an den Dr. Edelsbacher, immer noch die Schuwalows dort Hauptwohnsitz gemeldet sind. Weil, ich habe das in der ersten Folge auch schon erwähnt, es hat jeder und jede in Österreich die Möglichkeit, Meldeabfragen zu machen. Also wenn man eine Adresse, einen Namen, ein Geburtsdatum weiß, dann kann man bei der Gemeinde als zuständige Meldebehörde oder auch über das digitale Amt Meldeabfragen machen, wo dann bestätigt wird, dass jemand dort einen Hauptwohnsitz hat oder eben nicht. Und das Profil hat das für die Familie Schuwalow gemacht. Und es gibt hier eine Meldeauskunft, die auch veröffentlicht worden ist, die aus dem März 2025 datiert. Und zu diesem Zeitpunkt war die Maria Schuwalowa, beziehungsweise mittlerweile heißt sie Bagirova, weil sie wahrscheinlich geheiratet hat, sie war dort immer noch Hauptwohnsitz gemeldet. Und es stellt sich natürlich die Frage, sind die jetzt Mieter bei Herrn Dr. Edelsbacher? Hilft der dieser russischen Familie, ihre Vermögenswerte zu verschleiern? Ist das eine Konstruktion, um den Sanktionen, um quasi dem Einfrieren von Oligarchenvermögen zuvorzukommen? Das ist eine sehr, sehr dubiose Rolle und ich glaube, man kann zu Recht fragen, warum macht er das?
Ja, und die ganze Geschichte ist ja eigentlich nur viel wilder als die erste Folge, weil irgendwie durch die Konstruktion das erstens mal geschafft worden ist, legal als russischer Oligarch eine Villa in Österreich zu erwerben und dann auch das nur geschafft hat, den Sanktionen zu entgehen eigentlich. Das heißt,
so ist es. Leider,
Geld müsste man haben.
Geld wird wohl eine wesentliche Rolle spielen. Und es ist tatsächlich so, dass wir in Österreich, was das Einfrieren von Vermögenswerten angeht, sehr nachlässig sind. Ich habe da auch mit meiner Kollegin Nina Tomaselli im Nationalrat gemeinsam an diesen Fällen gearbeitet. Und sie hat kürzlich auch dazu eine Anfrage ans Innenministerium eingebracht. Die Antwort ist denkbar knapp und wenig aussagekräftig ausgefallen. Also man wollte hier keine näheren Auskünfte geben, warum man hier nicht dieses Vermögen einfriert. Das heißt, die bleiben weiter unbehelligt und können nach wie vor über die Vermögenswerte offenbar frei verfügen und haben formal die Eigentümerschaft eben an einen Österreicher übertragen. Aber die genauen Zusammenhänge und Begründungen liegen immer noch im Dunkeln.
Ja, das heißt, du findest, der politische Wille daran, was zu ändern, ist nicht da.
Der scheint im Innenministerium sehr enden wollend zu sein. Also da wird sicher noch zusätzliche Arbeit brauchen und da versuchen wir auch im Nationalrat dran zu bleiben und hartnäckig zu bleiben, weil ich denke mir, es ist schon unerträglich, dass hier Profiteure, wesentliche Profiteure des russischen Regimes in Österreich unbehelligt weiter ihre Hauptwohnsitze haben können, ihre wunderbaren Liegenschaften nutzen können, so als wäre nichts gewesen. Das geht eigentlich gar nicht.
Und was ist jetzt die weitere Vorgehensweise in dem Fall?
Ja, ich werde mir das auch nochmals näher anschauen. Ich bin schon gespannt, ob hier vielleicht jetzt auch dann Abmeldungen erfolgen. Also es gibt hier schon auch noch auf Landesebene mehrere Dinge, die zu klären sind. Also ich bleibe auch bei diesem Fall weiter gerne dran und werde hier lästig bleiben, weil ich denke mir, die Oligarchen sollen in Salzburg kein allzu bequemes und ungestörtes Leben haben können. Ja, und das war's auch schon mit unserer zweiten Ausgabe von Unterm Teppich, was in Salzburg niemand wissen soll. Die nächste Folge wird auch wieder spannend, so viel kann ich heute schon versprechen. Sie heißt, wenn sich's die Reichen richten können, der Friesacher Protzbau am Geisberg. Wenn auch du Fälle kennst, die wir uns etwas genauer ansehen sollen, dann schreibe mir bitte eine DM auf TikTok oder Instagram beziehungsweise per E-Mail an simon.hofbauer@groene.at. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback zu unserem Podcast. Was können wir besser machen? Was hat dir nicht so gut gefallen? Was würde dich noch interessieren? Bitte schreibe auch dazu eine Rückmeldung. Das würde mich sehr freuen.
Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, schickt die Podcast-Folge weiter, erzählt anderen davon. Wir sagen wieder danke fürs Zuhören und Hinsehen und bis zum nächsten Mal.
Danke, ciao.
Das war Unterm Teppich, was in Salzburg niemand wissen soll. Der Investigativ-Podcast von Simon Heilig-Hofbauer, moderiert von Magdalena Mahler. Eine Produktion des Grünen Clubs im Salzburger Landtag.